Ich mag manchmal gar keine Nachrichten mehr gucken, weil es mir alles viel zu negativ ist. Und dann stellt sich ja häufig auch so eine Unmacht ein, dass man irgendwie das Gefühl hat, okay, ich kann eh nichts bewirken, weil das ist ja eh nur alles irgendwie Politik etc. und spielt sich ganz weit oben ab. Und ich finde, so ein Ehrenamt ist das Erste, was einem halt hilft, in solchen Situationen das Gefühl zu haben, doch, ich kann was bewirken und kann ein Teil davon sein, ne? Damit diese Welt ein kleines Stückchen besser wird oder zumindest nicht weiter in diese Richtung abdriftet.
Hallo und ein ganz herzliches Willkommen hier in einer neuen Folge im Podcast Next Level Leadership. Ich freue mich total, dass du dabei bist und zuhörst. Und es gibt heute eine ganz außerordentliche Folge, weil Next Level Leadership sich an der großen Aktion vom Podcast-Ton beteiligen wird. Mittlerweile ist das schon die vierte Ausgabe. Und der Podcast-Ton ist eine internationale Angelegenheit, wo viele tausend Podcasts sich angemeldet haben und eine Woche lang wohltätige Organisationen in den Fokus stellen, sei es in Interviews, in Einzelformen, was auch immer, und einfach mal darstellen, was es da alles draußen gibt, wie viel Gutes gerade für die Welt bewegt wird. Und mir ist es in dem Kontext heute eine ganz besondere Freude, die Maxi Poschmann willkommen zu heißen. Ja, herzlich willkommen, Maxi. Schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung.
Wenn du diesem Podcast schon länger folgst, dann kannst du dich vielleicht ganz düster erinnern, dass Maxi hier schon mal zu Gast war. Und zwar ist das die Folge 69. Also wir sind ja jetzt bei Folge 240 schon, ist eine Weile her. Es sind 5 Jahre her, um genau zu sein. Die Folge hatte den Titel Einfach mal machen. Und da haben wir schon ganz viel über dich und deinen Lebenswandel, auch dein Ehrenamt damals erfahren. Und das Einfach mal machen, ist, glaube ich, weiterhin eine Lebensphilosophie von dir. Da kommen wir aber noch drauf. Seitdem ist viel passiert. Wir wollen heute vor allen Dingen über dein Ehrenamt sprechen, die Deutsch-Honduranische Gesellschaft. Maxi, nimm uns einfach direkt mit rein. Was ist die Deutsch-Honduranische Gesellschaft? Was macht ihr? Wie ist der Verein entstanden? Was sind die Ziele? Warum könnte es jetzt gleich spannend sein, dir zuzuhören?
Ja, genau. Wir sind ein gemeinnütziger Verein. Ich finde auch immer, ja, Deutsch-Honduranische Gesellschaft, ne, klingt schon
Klingt so
sehr
groß, ne?
offiziell,
So.
ne, sehr groß, genau. Wir haben tatsächlich auch letztes Jahr 25-jähriges Jubiläum gefeiert. Ich bin nicht ganz seit Anfang an dabei, ich bin seit 2013 mit dabei, aber der Verein ist ja auf Initiative von einiger Menschen entstanden, die einfach gesagt haben, ne, sie wollen was machen, und hat sich dann über die Jahre natürlich wirklich immer weiterentwickelt. Über 25 Jahre passiert natürlich super viel, angefangen irgendwie von vielen kleinen Hilfslieferungen, ne? Also eher irgendwie so kleineren Projekten hin zu dem, wo wir eigentlich heute stehen, dass wir, ja, wir fokussieren uns total darauf, einfach das Thema Kinder und Jugendliche zu fördern, vor allem das Thema Bildung, ne? Weil wir einfach da sagen, das ist der Schlüssel dazu, dass sich auch ein Land nachhaltig entwickeln kann, ne? Denn nur wenn wir die Kinder in ihrer Bildung unterstützen, können die irgendwann mal eigenständige Menschen sein, eigenständige Entscheidungen treffen und auf der Basis eben auch, ja, schaffen, ihr Land selbst weiterzuentwickeln, ne? Also eigentlich ist unser Ziel, ja, unser hochgestecktes Ziel, dass wir irgendwann überflüssig sind, dass es die Deutsch-Honduranische Gesellschaft eigentlich nicht mehr braucht, weil das alles irgendwie alleine läuft. Genau, und beim Thema Bildung sind wir dann ja eben sehr fokussiert in der Zusammenarbeit mit Schulen, sowohl was das Thema Infrastruktur angeht, also was das Thema auch Klassenbau angeht, aber wir sind jetzt auch seit ein, zwei Jahren wirklich sehr stark ja mit drin in einem, sag ich mal, inhaltlichen, also wie können wir auch neben dem, was im Schulunterricht passiert, auch noch Bildung fördern. Drumherum, zum Beispiel durch so Themen wie Schulbibliotheken, Schülerexkursionen, ja, einfach da den Kindern auch nochmal wieder neue Perspektiven aufzuzeigen, wie sie eigentlich ihr Leben gestalten könnten, dass das nicht so ablaufen muss wie alle Generationen vorher, sondern dass da schon auch noch, ja, eine Welt draußen auf sie wartet, die sie entdecken und erkunden können.
Genau. Und das Ganze spielt sich ab in Honduras in dem Fall, wie der Name auch sagt. Das
Genau,
heißt,
ja.
für alle, die in Erdkunde, wo Erdkunde lange, lange her ist, erzähl mal ein bisschen was. Wo seid ihr da genau? Honduras, wo liegt das? Landessprache ist Spanisch, ne? Wo ist genau das, was ihr macht?
Genau, ja, wie der Name sagt, danke, genau, sind wir in Honduras unterwegs und damit in Lateinamerika, genauer gesagt in Mittelamerika. Honduras grenzt an Guatemala, Nicaragua und El Salvador.
Auch nicht so die einfachste Gegend der Welt, oder? So rein politisch gesehen, oder?
Ja, genau. Also wir haben, ich würde sagen, wir befinden uns zwischen dem Spannungsfeld von, es ist ein traumhaft schönes Land, was direkt an der Karibikküste liegt, ne, wirklich traumhafte Strände, Korallenriff hat, auch ne, landschaftlich innerhalb des Landes super schön ist, aber eben total die Herausforderungen hat durch die Lage natürlich auch, ne, alles, was das Thema Drogenhandel angeht, was das Thema Jugendbanden angeht, schon einfach auch ein Land, was ja sehr stark geprägt ist von Korruption, von Gewalt und Kriminalität und dadurch natürlich auch nicht so das Land, was wir jetzt hier auf dem Schirm haben, irgendwie für die nächste Reise, sag ich
Ja,
mal,
nicht
ne?
wirklich, ganz genau. Ja. Wie hat es dich dahin verschlagen? Also man kann das in der Folge, Achtung, von 2021 schon mal hören, aber wir machen es an der Stelle nochmal aktuell. Was hast du mit Honduras zu tun?
Ja, eigentlich hatte ich gar nichts mit Honduras zu tun und wusste auch vorher gar nicht, wo das liegt. Genau, und ja, das war einfach mehr ein Faktor, wie das Leben manchmal so spielt. Ich war 2013 das erste Mal in Honduras für 3 Monate, und das tatsächlich über einen Kontakt, also über einen persönlichen Kontakt von einem Freund, der wieder eine Person kannte, also wirklich so ein bisschen auch über drei Ecken, weil ich damals schon Spanisch gesprochen habe, noch irgendwie nach einer Aufgabe, nach irgendwas gesucht habe, was ich in meinen Semesterferien machen kann. Und dann bin ich da einfach mal hingeflogen. So viel zu diesem einfach mal machen. Und genau, habe da für 3 Monate in einer Gastfamilie gelebt und schon ganz viel, ja, Projekte umgesetzt, Projekte kennengelernt. Und ja, bin so irgendwie dann in Honduras gelandet.
Und hängen geblieben beim Thema.
Und hängen geblieben, genau. Ja.
Also, wir haben uns ja kennengelernt tatsächlich über deinen Arbeitgeber, meinen ehemaligen Arbeitgeber, wo ich auf Projekt war. Also, um einfach mal, wer ist Maxi gerade? Ne? Du bist bald zweifache Mutter. Nächste Kind ist ja unterwegs. Ne? Du bist Managerin in einem Telekommunikationsunternehmen. Du machst diesen Vorstand, Vorsitz in dem Verein und einfach mal machen, das hört sich immer alles so easy an. Magst du da vielleicht gerade was zu sagen? Weil ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere zuhört und sagt, wow, wie macht die das?
Ja,
Muss man
gut. Ich glaube,
Projektmanager sein für sowas?
es hilft mit Sicherheit, sagen wir mal so, aber man muss es definitiv nicht sein. Ne? Ich glaube, das eine ist natürlich, dass ich da total reingewachsen bin. Ne? Also, dass ich natürlich jetzt nicht das ja, von heute auf morgen übernommen habe, sondern das hat mir, glaube ich, schon auch sehr viel geholfen. Ich bin eben, wie gesagt, schon im Studium dann gestartet und habe immer peu à peu mehr Aufgaben, mehr Verantwortung übernommen. Habe vorhin nochmal gezählt, war mittlerweile jetzt 6 Mal in Honduras. Das heißt, habe natürlich auch dadurch Land und Leute immer besser kennengelernt, ne? Und einfach viele Erfahrungen peu à peu gesammelt, bevor ich dann überhaupt irgendwann mal in den Vorstand gegangen bin und den Vorsitz übernommen habe, den ich tatsächlich aber jetzt auch schon ja 6 Jahre innehabe, beziehungsweise jetzt gerade vor einer Woche neu gewählt wurde für die
Herzlichen
nächste,
Glückwunsch.
Dankeschön, für die nächste Amtsperiode der nächsten 3 Jahre. Und dann ist es, glaube ich, jetzt so in meinem täglichen, auch ja eh schon in dem Struggle von Vereinbarkeit von Kind und Karriere und dann noch on top Ehrenamt dazu. Denn auf der einen Seite mache ich das ja alles nicht alleine in der deutsch-honduranischen
Ja.
Gesellschaft oder kurz DHG. Mittlerweile sind wir wirklich ein großes Team. Ich habe ein super Vorstandsteam und es geht natürlich auch viel darum, dass da einfach ganz viel Verantwortung auch
Ja.
abgegeben ist. Ich gar nicht in jedem Projekt tief mit drin bin. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein großer Faktor. Und dann natürlich auch so das Thema Prioritäten setzen und ne, so mir hilft schon, glaube ich, auch, dass ich gut strukturiert bin, ne? Und du sagtest gerade irgendwie Projektmanagement-Skills, ja klar, das hilft auf jeden Fall schon, ne? Auch in diesem, okay, was hat jetzt Prio, was muss kurzfristig passieren oder was kann ich dann auch mal ja in eine Phase schieben, wo ich irgendwie ein bisschen mehr Zeit habe, ne? Also es geht mit Sicherheit nicht immer alles gleichzeitig und es geht auch nicht immer alles perfekt so, ne? Also ich schaue schon, dass ich irgendwie die Dinge, die schnell und dringend zu machen sind, einfach immer direkt mache. Und das ist dann halt einfach mal am Abend eine Mail, eine WhatsApp beantworten, etc. Und dann gibt es ja auch immer wieder Dinge, in die man sich mehr reinfuchsen will, ne, wo man irgendwie so ein bisschen strukturell dran arbeiten will. Und das schiebe ich also, ne, das ist jetzt, für mich steht jetzt, ich bin jetzt im Mutterschutz und die Elternzeit bevor. Und ich denke mir, ah, super, da fällt ja ein Faktor weg, nämlich, ne, so die, ja, Arbeit für meinen Arbeitgeber. Damit habe ich wieder so ein bisschen freie Kapazitäten, im Zweifel strukturell an Themen für die DHG zu arbeiten. So, also ich nutze dann schon auch irgendwie solche Fenster für Dinge, die da eher mehr Energie gebrauchen. Und genauso ist es dann halt auch okay, wenn es mal Wochen, Monate gibt, ja, in denen wirklich immer nur so das funktioniert, um es halt am Laufen zu halten, sag ich mal. Und dann muss man halt auch damit leben, dass nicht, ne, also dauerhaft alles perfekt ist,
Ja.
ne? Also ich habe mit Sicherheit irgendwie, keine Ahnung, ne, dass ich dann denke, ah, unsere Website ist nicht so perfekt, wie ich sie gerne hätte. Ja, damit muss ich dann irgendwie leben können, dass die jetzt nicht gerade so ist und ich erst wieder das Zeitfenster brauche, wo ich dann irgendwie daran arbeiten kann. Und das ist, glaube ich, dann aber auch vollkommen okay.
Für mich ist das, also wenn ich dir so zuhöre, das ist für mich halt auch Inhalt von Next Level Leadership immer wieder, ne? Also schon dieses, das ist ja hier auch das, eines der Kernthemen für den Podcast, so enkelfähige Zukunft, für das Gute ein bisschen einstehen, gucken, ne, die Welt auch zu einem besseren Ort zu machen, da sein Leadership auch reinbringen können und genau dafür eben so ein bisschen aussteigen aus dem alten Narrativ, wie Führung sein muss, ständig perfekt, ständig erreichbar, ständig Leistung, voller Fokus auf irgendwas und dann fallen so Sachen halt hinten runter, ist immer so mein Eindruck, ne? Also, weil die Führungskräfte, die ich kenne, die, und das darf ja auch jeder selbst entscheiden, muss ja auch nicht jeder irgendwas im Ehrenamt machen, aber die Führungskräfte, die das halt nicht machen, sagen ganz oft, ja, aber da habe ich keine Zeit mehr für. Und ich finde, das ist, glaube ich, in der Selbstreflexion ganz wichtig zu gucken, auch gerade beim Thema Ehrenamt vielleicht, was ist denn das, was hängen bleibt, was ist sinnvoll, ne? Worüber will ich in 10 Jahren noch erzählen können? Hatten wir eben ein kurzes Vorgespräch. Ich muss sagen, aus meinen Projekten, aus meiner Arbeitszeit habe ich so viel Spektakuläres nicht in Erinnerung, aber von meinem Ehrenamt, vom Frauennetzwerk, da sind viel mehr Themen so ganz lebendig vorhanden. Ja, also
Ja, total. Und
da.
man hat halt auch ganz andere Begegnungen. Man lernt Menschen kennen, die man so in seinem anderen Alltag niemals kennengelernt hätte.
Ja.
Und ich finde auch immer, es ist eine total aktive Entscheidung, einfach, wie möchte ich meine Zeit investieren, so, ne?
Ja.
Und da ist für mich halt ganz klar die Entscheidung, ja, ich möchte sie da rein investieren und
Ja.
dann schaffe ich halt diese Zeit dafür.
Ja.
Und im Zweifel bedeutet das natürlich auch, dass ich an anderen Stellen Dinge wegorganisiere und nicht selbst mache.
Ja.
Und sei es jetzt irgendwie, keine Ahnung, im Haushalt oder was auch immer, damit ich eben aktiv die Zeit dafür habe, weil mir das so viel gibt, also weil mir das so viel Energie zurückgibt, dass sich das für mich einfach lohnt.
Genau. Lass uns mal ein bisschen in die schönen Projekte deines Ehrenamts einsteigen, Projekte und Erfolge. Was ist denn so bisher für dich entstanden, jetzt vielleicht auch unter deiner Leitung dann, was dir so richtig Freude bereitet hat, wo dir das Herz aufgegangen ist? Nimm uns mal so ein bisschen mit rein in die Welt eurer Arbeit vor Ort.
Ich glaube, was für mich immer wieder am schönsten ist, wenn ich vor Ort bin, also ich war jetzt letztes Jahr tatsächlich vor Ort in Honduras für 2 Wochen und davor das letzte Mal 2021. Und auf den Reisen entstehen halt schon auch am meisten so die Ideen und die Visionen, auch so ein bisschen natürlich von, okay, wie kann man uns als Verein auch noch weiterentwickeln? Und was für mich dann immer total schön ist, wenn ich sehe, dass das tatsächlich funktioniert und wir dann die ersten Projekte in dem Sinne umgesetzt haben. Ne? Also zum Beispiel, wir sind auf der Reise 2021 zurückgekommen und haben gesagt, okay, wir müssen irgendwie das ganze Thema bauen. Wir haben zu dem Zeitpunkt schon Klassenräume auch gebaut, aber eher sehr standardmäßig und haben eigentlich gesagt, boah, wir müssen da nochmal stärker reingehen. Wir wollen ein bisschen nachhaltiger bauen, überlegen, ne, wie kann man auch so einen Klassenraum gestalten, dass eine Luftzirkulation besser ist, dass man im Zweifel gar keine Klimaanlage gebraucht, weil natürlich ist es dort sehr warm, ne, aber Stromkosten sind jetzt auch nicht super niedrig, ne? Also wie kann man einfach da auch nochmal bautechnisch ganz andere Dinge machen? Und haben halt infolgedessen unser Bauteam aufgestellt und sind mittlerweile super gut aufgestellt mit einem kleinen Bauteam. Da sind, ne, Architekten, Architektinnen drin, Menschen, die Bauingenieurswesen
Toll.
studiert haben, gemischt, Honduraner und Deutsche, ne, welche, die in Deutschland leben, welche, die in Honduras leben, ne, also wirklich so sehr, sehr divers auch, die mittlerweile eben ganz anders dann irgendwie auch unsere architektonischen Pläne angehen für so einen Schulbau. Oder in diesem Jahr werden wir das erste Mal auch mit Lehmbau arbeiten, ne? Was eigentlich irgendwie so was ganz Traditionelles da in einer Region ist. Aber in der Tendenz werden solche Schulbauten eigentlich dann immer irgendwie mit Zement gemacht und sowas alles irgendwie null nachhaltig ist, ne? Und wir versuchen dann wirklich da wieder hin zurückzugehen. Ja, was ist eigentlich das traditionelle Bauen an der Stelle? Und das sind so Dinge, die machen mich dann immer total froh, wenn ich irgendwie merke, dass das, was wir so als Idee auf einer Reise entwickelt haben, und natürlich braucht das ein bisschen seine Zeit, bis sich das dann entwickelt hat, aber wirklich umgesetzt wird. Und genauso haben wir von der Reise im letzten Jahr, also wir hatten vorher schon so ein bisschen auch die Idee, dass wir stärker in das Thema Schulbibliotheken reingehen wollen, eben auch aus diesem Aspekt, ne? Die Kinder haben sonst eigentlich gar keinen Zugang zu Büchern, die, ne, sei es jetzt einfach Unterhaltungsbücher, aber auch Bücher rund um, ja, was ist mein Körper, Sexualität, Naturkunde, ne? Also alles, was irgendwie eigentlich drumherum, was nicht Lesen, Rechnen, Schreiben ist, was irgendwie klassischerweise unterrichtet wird. Und sind damit halt auch schon gestartet, haben jetzt mittlerweile, glaube ich, schon 5 oder 6 Schulbibliotheken eingerichtet. Und im letzten Jahr kam dann noch mal on top so ein bisschen die Idee, dass wir gerne Schülerexkursionen organisieren wollen, weil auch das so ein Punkt ist. Die meisten kommen halt, gerade wenn die so aus einer ländlichen Region kommen, gar nicht aus ihrem dörflichen Setting
Ja,
heraus. Also die
klar.
leben ihr Leben lang dort. Die kennen nichts anderes. Die kennen noch nicht mal ihr eigenes Land. Natürlich ist auch, ne, nicht verwunderlich, weil einfach auch, ne, die finanziellen Mittel und alles dafür fehlen. Aber dadurch sind natürlich auch so Faktoren wie das tendenziell Mädchen mit 15 schwanger werden und ihr erstes Kind bekommen und so weiter, weil das alles das ist, wie es ihnen vorgelebt wird und weil auch einfach die Perspektive fehlt. Nicht verwunderlich. Und unsere Idee ist halt einfach auch da zu sagen, okay, mit so einer Schülerexkursion, du fängst erstmal an und lernst dein eigenes Land kennen und kommst mal raus und erkennst irgendwie, was es noch alles auf der Welt gibt. Und da haben wir jetzt im letzten Jahr auch mit gestartet und die ersten Schülerexkursionen umgesetzt. Ja, und das Dritte ist, das werden wir jetzt in diesem Jahr machen und haben ein großes auch schon Funding dafür bekommen von 30.000 Euro, werden gemeinsam mit einer anderen NGO zusammen in das ganze Thema Sexual Education reingehen, um eben auch nochmal stärker, ne, Workshops zu organisieren für Kinder, aber auch für Eltern, auch für Lehrpersonal, um da ja auch nochmal zu schauen, dass wir wirklich wegkommen von diesem, weil ein Kernproblem ist halt einfach, dass die als Jugendliche schon eine Familie gründen und damit ist dann schon alles vorbei, sag ich mal. Ne? Dann ist sehr schnell das klassische Rollenbild, der Vater muss das Geld verdienen und die Mutter nimmt die Hausfrauenrolle ein und eigentlich sind alle, da fängt auch keiner mehr an zu träumen von, was könnte ich denn selbstwirksam machen. Genau, und das muss ich sagen, sind so für mich die schönsten, ja, Erfolge auch so ein bisschen aus diesen Ideen, die mal da waren in den Reisen, wie sich das so entwickelt hat, dass wir jetzt wirklich ja da eigentlich mittendrin sind und laufende Projekte zu haben.
Mega. Wie viele Schüler begleitet ihr da insgesamt schon? Kannst du das beziffern?
Nee, kann ich gar nicht, weil das muss ich wirklich jetzt, weil wir haben wirklich einige Schulen, mit denen wir zusammenarbeiten,
Ja.
die auch dann unterschiedlich groß sind, ne? Teilweise
Mhm.
Grundschulen, teilweise weiterführende Schulen, weil wir natürlich nicht, ne, also wir bauen immer langfristige Partnerschaften auf. Das heißt, ne, wir haben irgendwie Schulen, wo wir zum Beispiel vor 3, 4 Jahren schon mal einen Klassenraum gebaut haben und jetzt wieder einen Klassenraum
Ah
bauen,
ja,
ne?
okay.
Oder wir haben eben eine Schule, wo wir dann eine Schulbibliothek eingerichtet haben und jetzt Schülerexkursionen machen und das nächste, ne? Also wir
Ja.
bauen schon immer langfristige Partnerschaften auf und trotzdem haben wir, boah, ich müsste jetzt auch gerade mal überlegen, wie viele Schulen es in total sind, aber mit Sicherheit irgendwie so um die 10 bis 15 Schulen, mit denen wir
Toll.
irgendwie, ne, in Kontakt stehen. Und natürlich hat nicht jede Schule jedes Jahr ein Bauprojekt oder ähnliches, ne? Sondern das zieht sich natürlich dann einfach auch über einen längeren Zeitraum, weil aber auch der Zeithorizont für uns Ne, gerade jetzt zum Beispiel bei so Bauprojekten fängt das halt an mit Baupläne machen, sich irgendwo um Gelder bewerben, bis wir die dann haben, bis dann der Bau umgesetzt ist. Das sind natürlich auch einfach, ne, da sprechen wir eher im Zweifel auch über 1, 2 Jahre, bis dann so ein Projekt von Idee bis umgesetzt ist. Genau, deswegen könnte ich, also die Schülerzahl ist groß, aber ich
Ja, aber
könnte es jetzt
einfach um mal so ein bisschen,
konkret.
ne, zu verstehen. Das hört sich nach sehr viel Durchhaltevermögen an, ne? Also auch langfristig dranbleiben, was aufbauen. Jetzt hast du gerade gesagt, Gelder beantragen. Wie finanziert ihr euch? Geht das über Spenden? Was sind die Wege?
Es ist ein Mix von allem, würde ich sagen. Ne? Also wir haben so eine Basis von natürlich Mitgliedsbeiträgen, von auch Privatpersonen, die regelmäßig spenden. Wir haben teilweise Schulen hier in Deutschland, die Spendenläufe machen und ne, da immer jährlich wieder spenden. Also da gibt es auf jeden Fall so einen Sockel, würde ich sagen, von auch so Spenden, die einfach regelmäßig reinkommen. Und dann haben wir eben gerade für so größere Bauprojekte bewerben wir uns dann bei Stiftungen um Gelder. Also es gibt
Okay.
wirklich dann teilweise eben Stiftungen, die gerade auch so das Thema Bildung und Klassenbau unterstützen und das dann wirklich, ja, Anträge schreiben etc.
Oh,
So halt
mühsam.
da einfach die Chancen dann, bitte.
Also auch mühsam klingt das für mich. Also ich meine, ich
Ja.
habe selber schon mal so Formulare ausgefüllt für unseren Verein und das ist so,
Ja.
ah, die Art von Arbeit, wo du sagst, oh.
Ja, dafür gibt es unser Fundraising-Team, die das dann machen. Ja, genau. Aber ja, dadurch ist es eigentlich so der Mix. Wir haben auch schon Firmen gehabt, die mit uns zusammengearbeitet haben und auch schon mal einen Klassenbau zum Beispiel finanziert haben oder so. Also es ist wirklich der Mix aus allem, würde ich sagen.
Ja,
Ja.
total toll. Jetzt Honduras, also, ne, oder überhaupt so Mittelamerika ist jetzt gerade so ein bisschen aus der Kommunikationslandschaft verschwunden. Ich merke so, also auch als ich jetzt beim Podcaston geguckt habe, bestimmte Themen sind gerade sehr im Trend und andere nicht. Merkst du das irgendwie, so die Unterschiede von, ah, jetzt ist unser Land, jetzt ist unser Thema ein bisschen mehr vorne oder gibt es solche Wellen? Gibt es da irgendwie Cluster oder auch von der EU irgendwie Bewegungen, kann man sowas spüren?
Wenig ehrlicherweise, weil Honduras eigentlich in Deutschland nie im Fokus ist. Also dadurch
Eigentlich
ist
gar
auch
nicht,
eher
ne?
tendenziell unser Dauerzustand. Also ja, auch dass Honduras in den Tagesthemen ist, war, glaube ich, einmal, als es eine große Migrationswelle Richtung USA gab, irgendwie, dann hat man das mal irgendwie, ne, gesehen. Aber ansonsten haben wir eigentlich die Dauersituation, dass Honduras nicht so den Fokus hat. Weshalb man vielleicht nicht, ne, klar, an so Gelder kommt, wo jetzt irgendwie dann eher immer für das Aktuellste gesammelt wird. Aber ich würde sagen, wir haben uns da jetzt einfach so aufgestellt und unsere Wege gefunden, dass uns das wenig, ja, beeinträchtigt. Was wir halt eher super stark merken, sind so Dinge wie die ganzen Kürzungen durch Trump in Honduras, weil super viel,
Tatsächlich, ja.
Ja, total viel der Gelder eigentlich aus den USA kamen, die ja sich, ne, also in der Entwicklungszusammenarbeit in Honduras und ne, vor allem über USAID heißt die Organisation und das ist fast alles gestrichen worden. Ne? Und das ist, glaube ich, noch mal viel mehr der Faktor jetzt. Also wir könnten noch viel mehr in Honduras machen, schaffen wir nicht als gemeinnütziger Verein. Also ich glaube, wir machen schon sehr viel für die wenigen Menschen, die wir sind. Aber das sind eher so die Auswirkungen, die wir spüren vor Ort. Ja.
Ich habe das irgendwann tatsächlich in der Presse gelesen und dachte so, nur ein Wahnsinn, ne? Von jetzt auf gleich das einfach zu streichen. Und ja, klar, müssen jetzt andere, ne? Wer springt ein, wer finanziert stattdessen? Aber das ist so ein großer Topf,
Ja,
dass ihr das
spannend,
merkt, das wundert mich
spannend.
gar nicht, ja.
Ja,
Ja,
genau.
ja. Ach Mensch, du hast vorhin schon angesprochen, das Thema Netzwerken ist wichtig. Du warst vor Ort. Welche Rolle spielt das so, diese Kooperation mit lokalen und internationalen Partnern? Also USAID hast du gerade schon genannt, steht gerade nicht zur Debatte. Ihr habt eine Kooperation mit einer anderen NGO. Wie würdest du das beschreiben oder was ist da vielleicht auch wichtig gerade für dich in der Arbeit?
Ich würde sagen, also wir machen unsere Arbeit ja tatsächlich so, dass wir gar nicht nur eine NGO vor Ort haben, mit der wir irgendwie kooperieren. Ich glaube, das ist das, was schon auch häufiger passiert, wenn, ne, gemeinnützige Organisationen aus Deutschland im Ausland agieren. Wir haben halt wirklich eher unser Netzwerk, was 25 Jahre alt ist, was auch da wieder sehr bunt gemischt ist, was teilweise aus anderen NGOs besteht, aber teilweise auch aus Privatpersonen oder wir arbeiten eben sehr stark, auch wenn wir mit Schulen zusammenarbeiten, wirklich direkt mit Schulleiter, Schulleiterinnen zusammen, ne, mit den Personen, die da arbeiten. Das ist enorm wichtig für uns, weil das natürlich unser Vertrauensnetzwerk ist, ne? Und diese Pflege des Netzwerkes, finde ich, funktioniert in dieser Kombi aus Honduras Reise und man ist vor Ort und man kennt sich persönlich und ne, dann kommen auch noch mal andere Themen auf den Tisch, als wenn man digital spricht. In der Kombi dann aber mit, wir sind hier vor Ort und ne, dann läuft es irgendwie über Videocalls und Chatnachrichten, weil aber eben einfach die Basis da ist, funktioniert das super gut ohne unser Netzwerk. Und da muss ich schon auch sagen, das Netzwerk ist auch mittlerweile wirklich nochmal gewachsen in der Form, dass wir viele Honduraner, Honduranerinnen haben, die in Deutschland leben und sich bei uns engagieren, dann teilweise
Ach.
ja auch ihre persönlichen Kontakte noch nach Honduras mitbringen. Wir haben mittlerweile aber auch wirklich einige Volontäre in Honduras, also junge Menschen, die da sagen, hey, ich will mich ehrenamtlich engagieren, kann ich das bei euch tun? Obwohl wir gar keine offizielle NGO in Honduras sind, sondern wirklich nur einen juristischen Sitz in Deutschland haben. Und dann zum Beispiel eben sowas wie die Schülerexkursion vor Ort für uns umsetzen
Wow.
oder als Bauingenieurin zu einem Schulprojekt fahren und das für uns vor Ort dokumentieren, ne? Also das ist auch total schön. Das hat sich auch in den letzten Jahren entwickelt, dass wir ja da auch so bunt aufgestellt sind und es absolut nicht mehr irgendwie ist, ah, wir sind jetzt hier irgendwie ein deutsches Team und versuchen dann da irgendwie, ne, denen was zu
Ja.
machen, für die zu machen, sondern es ist wirklich, ja, und da bringt natürlich jeder dann auch nochmal sein eigenes Netzwerk irgendwie mit, was uns immer wieder hilft.
Ich finde, das sind immer so Ausblicke darauf, wie Weltgemeinschaft funktionieren könnte. Weißt du, das ist so dieses, es ist halt nicht jetzt das deutsche Ehrenamtlerteam, was dann großzügig die Spenden organisiert. Nein, es ist eine total vernetzte, bunte Geschichte, die auf Austausch beruht, jetzt auch langfristig gewachsen. Das heißt, wenn man sich bei euch engagiert, also sei es jetzt tatsächlich über, ne, faktisches Mitarbeiten, aber eben auch Spendengelder, man kann ja sicher sein, dass die Sachen wirklich direkt vor Ort ankommen. Was mir manchmal so ein bisschen, ich meine, es gibt ja diese ganzen Spendensiegel und das alles. Und gerade die großen Organisationen haben ja auch immer einen Prozentsatz, wo das einfach für die Verwaltung drauf geht, ne? Oder andere Sachen. Und das ist bei euch ja jetzt dann definitiv anders, oder?
Genau. Also wir haben, also alle unsere Spenden gehen eins zu eins nach Honduras. Wir haben natürlich auch einen ganz kleinen Anteil an, ich sag mal, administrativen Budget, ne, was wir benötigen für, sei es Auslandsüberweisungen, ne? Wir haben natürlich irgendwie Gebühren für eine Überweisung von Deutschland nach Honduras oder wir haben irgendwie Gebühren für unsere Website oder so, aber die sind, also die tragen wir einerseits aus unseren Mitgliedsbeiträgen. Das heißt, jeder, der spendet, kann sich sicher sein, dass seine Spende eins zu eins in Honduras landet. Und unsere administrativen Kosten sind im Normalfall irgendwie so bei 2%
Was super
pro
wenig
Jahr,
ist,
ne?
ja.
Also so von der Gesamtsumme, die wir umsetzen. Von daher ja, definitiv anders als bei den Großen, die natürlich Personalkosten damit
Ja,
decken
klar.
müssen,
Naja,
ne?
klar.
Ja.
Ja. Also vielleicht, dass an der Stelle Spenden sind natürlich willkommen, davon gehe ich mal aus. Und wir
Immer.
hängen auch die Möglichkeit, wie das geht, hängen wir auf alle Fälle in die Shownotes von dem Podcast heute, selbstverständlich auch die Webseite und alles. Genau. Lass uns doch mal kurz drüber sprechen. Ehrenamt in der Gesellschaft. Ich meine, es sind ja sehr viele Menschen dann doch organisiert. Also mir ist es jetzt auch im Rahmen von dem Podcast schon wieder aufgefallen, wie viele Menschen echt einen Beitrag dazu leisten, dass es dann doch ein bisschen besser wird in der Welt. Ich habe da heute noch einen Post zugeschrieben gehabt, auch auf LinkedIn, sodass mich das auch so ein bisschen Hoffnung. Also mir macht das echt zuversichtlich auch, dass das irgendwie doch noch alles gut wird, ne? Auch wenn so Presse draußen manchmal sich ja gar nicht so liest irgendwie. Was glaubst du, was ist, warum ist gerade jetzt vielleicht so ein Engagement im Ehrenamt auf der einen Seite wichtig, also für uns als menschliche Gemeinschaft, aber auch was könnte man persönlich individuell davon haben, das zu tun?
Ich glaube, es ist auf der einen Seite Gesellschaft, also da fangen wir mal anders an. Ich finde immer, man ist gerade in so Krisensituationen und gerade befinden wir uns ja einfach auf, also ich muss sagen, ich mag manchmal gar
Dauerkrisen.
keine Nachrichten mehr gucken, weil es
Nee.
mir alles viel zu negativ ist. Und dann stellt sich ja häufig auch so eine Unmacht ein, dass man irgendwie das Gefühl hat, okay, ich kann eh nichts bewirken, weil das ist ja eh nur alles irgendwie Politik etc. und spielt sich ganz weit oben ab. Und ich finde, so ein Ehrenamt ist das Erste, was einem halt hilft, in solchen Situationen das Gefühl zu haben, doch, ich kann was bewirken und
Ja.
kann ein Teil davon sein.
Das
Ne?
geht mir
Und
auch so, ja.
Ich muss sagen, das hilft mir schon auch selber immer wieder, wenn ich dann, ne, schlechte Nachrichten, natürlich habe ich auch das Gefühl, ich könnte noch viel mehr machen und überall auf der Welt, aber alleine so für mich dieses Gefühl, ah ja, ich tue aber schon was, damit diese Welt ein kleines Stückchen besser wird oder zumindest nicht weiter in diese Richtung abdriftet. Und ich glaube, dass das psychologisch gesehen super wertvoll ist, also dass das auch ganz vielen Menschen, die eher dann in eine depressive Stimmung neigen würden, hilft, ja, um halt einfach diese Selbstwirksamkeit zu spüren, ne? Und natürlich hilft das dann auch am Ende gesellschaftlich, weil überall, wo sich
Ja.
Menschen, ne, zusammentun, das Gefühl haben, was bewegen zu können, entsteht ja wieder eine positive Energie, die diesem ganzen Negativen irgendwie entgegensteht. Von daher kann ich nur dazu appellieren, in irgendeiner Form was zu machen. Und das ja auch immer, ne, das muss ja nie was total Großes, also ne, ich muss ja jetzt nicht direkt den Vorsitz von irgendeinem Verein übernehmen, sondern ich kann ja auch überall im Kleinen anfangen, ne? Und wenn ich irgendwie im Kleinen an der Schule meiner Kinder anfange oder was auch immer, ne? Also ich glaube, es muss nicht immer irgendwie das riesengroße Rad sein, sondern es hilft überall, wo man das Gefühl hat, ja, so ein bisschen mitzugestalten und sich ehrenamtlich zu engagieren.
Ja, ich glaube, für viele ist die Herausforderung tatsächlich dieses, ich mache doch schon so viel, was soll ich denn noch alles tun? Und ich finde, wenn man dir jetzt so gerade zugehört hat, dann ist einfach der Zugewinn dessen, was es einem mental, emotional bringen kann, einfach die Zeit ins Ehrenamt zu stecken und vielleicht nicht in die perfekt geputzte Wohnung zu Hause oder sowas. Ich glaube, das ist der Game Changer und dann lassen sich Räume irgendwann irgendwie auch finden. Also, und ich merke auch immer wieder, und das geht mir jetzt in meiner Vereinsarbeit ja auch so, dass diese Gemeinschaft, das macht einfach was mit einem. So dieses gemeinschaftlich was zu tun, dass einen das so stark macht, das habe ich selbst tatsächlich ganz stark erlebt, ja.
Ja,
Ja,
total.
hör mal, wenn jemand zuhört, der sagt, ich will was tun, aber ich weiß nicht was, was würdest du dieser Person raten? Wie könnte die vorgehen?
Sprechen. Sprechende Menschen kann geholfen werden. Ja, aber tatsächlich glaube ich, der erste Schritt ist wirklich, diese Gedanken auszuspeichern. Sei es im ersten Schritt im Freundeskreis, ne, oder im dann Kollegenkreis oder wie auch immer, weil ich glaube, dass dadurch die meisten Dinge entstehen. Also ich habe das auch schon erlebt, dass, ne, irgendwie dann mich Leute angesprochen und haben und gesagt haben, ah, ich überlege gerade so, und das muss ja dann auch gar nicht immer mit dem Ziel sein, sich jetzt irgendwie in der DHG zu engagieren, aber dann fängt man ja wieder an zu brainstormen und zu überlegen, ah, was sind denn die Dinge, die dich interessieren? Was könnte denn da in Frage kommen? Oder dann sagt der Nächste, ah, ich habe da was gehört, ich habe da was gelesen, wäre das nicht was? Also ich glaube, einfach dazu in den Dialog mit Menschen zu treten, ist das, was am meisten bringt. Natürlich kann man auch irgendwie, ne, Online-Recherchen machen etc. Das finde ich ist halt dann schon wieder sehr traurig und trocken. Ich würde halt eher immer wirklich, ja, die Gespräche suchen, weil ich glaube, dass dadurch die buntesten Sachen dann wieder entstehen können.
Ja, schön. Dankeschön. Ich würde gerne noch mal ganz kurz auf die DRG kommen und Honduras. Du hast das eben schon geschildert. Ich hatte jetzt schon Karibikstrände vor dem inneren Auge. Ich hatte irgendwie was Grünes. Ich hatte aber auch einfache Verhältnisse. Wo und wie kann man denn ein bisschen was noch mehr über eure Arbeit erfahren oder auch Bilder sehen? Ich erinnere mich, es gab mal ein Fotoprojekt, so ein Fotoband mit ganz, ganz tollen Schwarz-Weiß-Bildern unter anderem. Wo kann man von euch was sehen oder ein bisschen mehr spüren, um zu sehen, wo das Feuer Honduras lodert?
Ja, man kann also einerseits auf unserer Website und auf unseren Social Media Kanälen, das ist hauptsächlich LinkedIn und Facebook. Ich denke, das werden wir eh dann nachher
Auf alle
in den
Fälle.
Shownotes verlinken. Genau, dann hast du gerade schon den Bildband erwähnt. Der ist jetzt auch, ja, 5, 6 Jahre, also das war, glaube
Der
ich,
war
ne, ziemlich zu der
traumhaft
anderen
schön.
Podcast-Folge rausgekommen. Genau, den gibt es auch immer noch tatsächlich.
Der war
Den
super schön, den habe
dann,
ich mir damals kommen lassen. Ich habe den auch mal verschenkt
ja.
dann irgendwie, ja.
Ja, genau, der ist entstanden durch eine Kooperation mit einem Fotografen, Christoph Steinweg, der mit uns gemeinsam in Honduras war und die ganzen Bilder gemacht hat. Wir hatten tatsächlich auch letztes Jahr dann nochmal eine Ausstellung mit den Bildern im Rahmen unseres 25-jährigen Jubiläums. Genau, den Bildband findet man aber auch, wenn man über unsere Website geht und kann den auch immer noch online bestellen. Genau, und Ja, ich glaube, das sind so die Hauptkanäle, wo man eigentlich noch mal mehr über uns findet und natürlich auch immer wieder Einblicke in Honduras. Wir versuchen tatsächlich auch auf unseren Social Media Kanälen immer mal wieder auch Sachen allgemein über das Land zu erzählen, also gar nicht immer nur über unsere Projekte, sondern haben auch immer mal wieder da, dass wir ja einen Ort vorstellen in Honduras, so dass man auch einfach, wenn man uns folgt, so ein bisschen Honduras Luft schnuppern kann.
Sehr schön. Ich glaube, wir können es an der Stelle für heute mal stehen lassen. Ich würde auch einfach noch mal auf die andere Podcast-Folge mit dir verweisen, weil ich denke, dass da ganz viel Next Level Leadership schon drin ist. Ja, wenn morgen die Welt untergeht, Maxi, was machst du dann heute noch? Doofe Frage, ne? Wenn du gerade in Mutterschutz gehst, sagen wir nächstes Jahr, was würdest du dann in diesem Jahr noch machen?
Wenn ich wüsste, dass die Welt untergeht, dann würde ich noch einmal nach Honduras reisen.
Das war jetzt die richtige
Wie
Antwort.
das, oder?
Famous last words. Was möchtest du an der Stelle vielleicht selbst noch sagen, was ich dich noch nicht gefragt habe?
Also ich glaube, ich habe es schon gesagt, aber ich will es einfach nochmal sagen, es lohnt sich einfach, sich zu engagieren. Es gibt so viel positive Energie zurück und das Gefühl, was bewirken zu können, glaube ich, kann man nirgendwo so sehr spüren wie in ehrenamtlichem Engagement.
Super schön. Ich danke ganz herzlich für dieses tolle Gespräch. Ich weiß, dass wir es auch viel, viel länger hätten machen können, noch viel, viel mehr im Detail. Und wir wollen die Hörer ja auch nicht überstrapazieren irgendwie. Deswegen, das ist quasi eine besondere Folge gewesen, eine außergewöhnliche Folge. Wie gesagt, im Rahmen von der Organisation Podcaston.org gerne mal vorbeischauen. Und da gibt es auch noch ganz viele andere tolle Organisationen, die vorgestellt werden. Und jetzt sind wir auch dabei. Und die Deutsch-Honduranische Gesellschaft mit dir, Maxi, ist auch vertreten. Und ja, auf diese Art und Weise das Ehrenamt via Podcast nochmal ein bisschen zu entdecken. Ganz, wirklich ganz tolle Folgen dabei kann ich nur empfehlen. Und dir möchte ich ganz, ganz herzlich Danke sagen für deine Zeit. Auch wenn du gerade jetzt vielleicht in Mutterschutz reingehst, aber ich weiß ja, wie das ist. Es ist einfach nie, es hört nie auf.
Nein. Vielen
Dankeschön.
Dank, dass ich dabei sein durfte.